Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Selten sorgen steigende Mieten für gute Laune, es sei denn, man ist Aktionär eines großen Immobilienkonzerns, wo die Gewinne sprudeln, auch weil die Wohnungen, die sie besitzen, immer mehr wert werden. Vonovia ist so ein Konzern, mittlerweile auch im DAX notiert. Heute treffen sich die Aktionäre in Bochum und der Konzernchef hat bereits im Vorfeld eine Wohngarantie für Mieter über 70 ausgesprochen, um die Gemüter zu beruhigen. Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm die Hauptversammlung von BMW, auf der heute auch kritische Töne zu hören sind. Beginnen wollen wir aber mit dem nationalen Notstand, den US-Präsident Trump nun für die Telekom-Branche ausgerufen hat. Ein Dekret, mit dem er das US-Handelsministerium ermächtigt, Geschäfte mit ausländischen Telekom-Anbietern zu verbieten, wenn diese die nationale Sicherheit gefährden. Ein Dekret also, das sich in erster Linie gegen den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei oder deutsch ausgesprochen Huawei richtet. Und das mitten im bereits eskalierten Zollstreit. Die Reaktionen aus Peking fielen entsprechend deutlich aus, wie Steffen Wurze berichtete.
Lu Kang, der Sprecher des Außenministeriums, sagte, Chinas Staats- und Parteiführung lehne einseitige Strafen gegen chinesische Firmen ab. Der US-Präsident nutze das Instrument der Notstandsdekrete nur als Vorwand und das sei missbräuchlich. Lu warnte, die Angelegenheit belaste die US-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zusätzlich. Der Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng forderte die US-Regierung in Peking auf, sich an die Regeln des freien Marktes zu halten. Ausländische Firmen, so auch chinesische, bräuchten eine faire, offene und vorhersehbare Umgebung. US-Präsident Donald Trump hat für den Bereich Telekommunikation den nationalen Notstand ausgerufen. Damit dürfen amerikanische Firmen keine Ausrüstung von Unternehmen mehr verwenden, von denen ein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehen könnte. Der Schritt zielt auf den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei. Der Technologiekonzern ist zwar ein privates Unternehmen, er untersteht aber chinesischen Gesetzen und nach Ansicht von Kritikern könnte die Führung in Peking diese Gesetze theoretisch ausnutzen, um Huawei für Spionage- oder Sabotageaktionen einzuspannen. Huawei weist diesen Vorwurf zurück. Das Unternehmen kritisierte heute, mit dem Notstandsdekret verletze die US-Regierung die Rechte von Huawei. Man sei aber bereit, mit den amerikanischen Behörden in Sicherheitsfragen zusammenzuarbeiten.
Soweit Steffen Wurzel. Und diesen chinesischen Telekom-Ausrüster, den wollen wir auch gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Aber zunächst die Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Wie reagiert denn die Börse auf diesen neu entfachten Streit?
Also zunächst hat sich der Streit sichtbar in Asien heute bemerkbar gemacht. Die Aktien von Zulieferfirmen für Huawei haben kräftig an Wert verloren, wobei die Aktienmarktindikatoren insgesamt sich in China ganz gut geschlagen haben. Auch der DAX heute, er steigt sogar im Moment 0,8% auf 12.195 Punkte. Locker machen sich die Leute hier an der Börse trotzdem nicht. Die Entscheidung des US-Präsidenten wird natürlich im Zusammenhang gesehen mit dem Handelsstreit der USA und Chinas. Und als ich kurz vor unserer Sendung Holger Schmidt befragt habe, den Analysten für die Telekom- und Technologieaktien beim Bankhaus Metzler, da habe ich ihn auch zuerst gefragt, was wohl Trump hier vor allem antreibt.
Ich denke, die Gründe sind vielerlei. Zum einen geht es sicherlich auch um den Handelsstreit. Das zweite Thema, was wir sehen, ist, dass es um die globale Vormachtstellung in Sachen fortschrittliche Technologien geht. Da versucht die amerikanische Regierung sicherlich auch etwas Lobbyarbeit zu betreiben.
Ich habe gelesen, dass Trump sich persönlich und sehr intensiv mit dem Thema befasst haben soll. Dabei soll ihm von einem seiner Experten gesagt worden sein, dass in der 5G-Technologie keiner besser ist als Huawei, zumindest kein amerikanisches Unternehmen. Stimmt das?
Das würde ich so unterschreiben, ja. Also die allgemeine Meinung hier, wenn man die Telekommunikationsunternehmen fragt, ist, dass mittlerweile Huawei technologisch die Führung übernommen hat. Die beiden anderen großen Konkurrenten kommen ja aus dem europäischen Raum, nämlich Nokia und Ericsson. Und aus dem amerikanischen Raum sehen wir eher eine Cisco, wobei die Konkurrenzsituation hier nicht direkt vergleichbar ist.
Das heißt, eigentlich kämpft Trump für europäische Unternehmen hier?
Indirekt ist es sicherlich die Folge, weil wenn Huawei ausgeschlossen wird von bestimmten Verträgen und auch Druck auf andere Länder erfolgt seitens der US-Regierung, Huawei-Equipment nicht zu verwenden, dann bedeutet das implizit, dass es für die beiden europäischen Spieler, die wir eben genannt haben, etwas leichter sein sollte, in der Zukunft an die Aufträge heranzukommen.
Was halten Sie denn dann von diesem Sicherheitsargument? Das Pentagon, also das Verteidigungsministerium der USA und auch amerikanische Geheimdienste, die warnen, wenn Huawei die Teile liefert, die das Fundament sind für das neue schnelle Internet, dann könnte die chinesische Regierung im Ernstfall das Netz lahmlegen. Das ist doch vorstellbar.
Das ist sicherlich vorstellbar und ich denke, das ist auch einer der Gründe, wieso die Anschuldigungen hier oder Befürchtungen letzten Endes auch ernst genommen werden. Und ich denke, ein Weg nach vorne hier könnte sicherlich der sein, dass man sagt, Huawei-Equipment wird nicht im Kernnetz verbaut. Allerdings kann man Huawei-Equipment dann bei den einzelnen Basisstationen auch also außerhalb des Kernnetzes einsetzen.
Okay, was heißt das denn jetzt für uns hier in Europa? Die Regierungen hier sehen Huawei weniger streng. Können sich das Firmen wie die Deutsche Telekom auch leisten oder Vodafone, British Telekom?
Das ein oder andere Unternehmen hat letzten Endes schon konstatiert, dass sie Huawei nicht einsetzen werden. Dazu gehört zum Beispiel British Telekom oder aber auch Orange aus Frankreich. Vodafone hat zumindest den Einsatz hier pausiert. Und bei der Deutschen Telekom hier vor der Haustür ist es so, dass man aktuell seine Einkaufspolitik überdenkt.
Wenn ich mir vorstelle, die Deutsche Telekom, die ist ja auch groß in den USA mit der Tochter T-Mobile.
Ja, das ist genau richtig. Also das gerade für die Deutsche Telekom ist es von besonderer Bedeutung. Wir sind aktuell im Entscheidungsprozess um die Genehmigung des Zusammenschlusses von T-Mobile US mit Sprint. Und da braucht man letzten Endes auch den Goodwill der einzelnen Behörden. Und von daher wäre es meines Erachtens angebracht, dass die Deutsche Telekom hier etwas stärker Position bezieht, zumindest temporär und damit den Ausstoß von Huawei-Equipment letzten Endes hier Vorrang gibt.
Noch aber schließt die Telekom Huawei nicht aus. Sie überdenkt ihre Einkaufspolitik. Das waren Einschätzungen von Holger Schmidt, Analyst für Technologie und Telekom-Aktien beim Bankhaus Metzler.
Ja, dann schauen wir doch mal auf die Einzelwerte heute im DAX. Der kann ja insgesamt ganz gut zulegen heute. Das liegt wahrscheinlich auch an ThyssenKrupp, denn seit der abgesagten Tata-Fusion, da erlebt die Aktie ja ein heftiges Auf und Ab und heute geht es mal wieder deutlich rauf.
Ja, es gibt nämlich Berichte, dass Kone aus Finnland, der Aufzugbauer und Rolltreppenbauer, an der Aufzugsparte von ThyssenKrupp interessiert sein soll. Den Wert dieser Sparte schätzen Analysten auf 14 bis 15 Milliarden Euro. Das ist mehr, als der ganze ThyssenKrupp-Konzern im Moment an der Börse wert ist. Und so steigt dann auch der Aktienkurs heute, und zwar um 6,5%.
Und für die beiden großen deutschen Banken, die Deutsche Bank und die Commerzbank, da dürfte es nächste Woche spannend werden auf den Hauptversammlungen. Ja, und der Commerzbank-Chef, der gerät jetzt auch ganz schön unter Druck.
Ja, Teile des Aufsichtsrats, konkret die Arbeitnehmervertreter, haben eine Sondersitzung beantragt, die nächste Woche einen Tag vor der Hauptversammlung sein soll. Und dort soll Vorstandschef Zielke erklären, was denn die Gründe waren, warum die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank geplatzt sind und wie es nun weitergehen soll. Natürlich werden das auch die Aktionäre auf der Hauptversammlung nächste Woche wissen wollen. Derweil wird an der Börse viel spekuliert, ob auf den Hauptversammlungen, die nächste Woche stattfinden. Auch die Deutsche Bank lädt ja zu ihrem Aktionärstreffen ein, ob da tatsächlich alle Vorstände und Aufsichtsräte auch entlastet werden. Bei Bayer gab es ja zum ersten Mal vor kurzem die Nichtentlastung eines amtierenden DAX-Vorstandschefs. Bei der Schweizer Bank UBS auch keine Entlastung. Also nächste Woche, das wird spannend bei der Deutschen und bei der Commerzbank.
Und dann gibt es heute noch einen regelrechten Kursabsturz bei Thomas Cook. Was ist da los?
Der Reisekonzern hat den größten Verlust seiner Firmengeschichte gemeldet und gibt einen negativen Ausblick. Die Kunden seien verunsichert in Großbritannien wegen des Brexits und in ganz Europa, weil letztes Jahr der Sommer so toll war, würden sich viele Leute auch bei uns in Deutschland darauf einrichten, zu Hause Ferien zu machen oder zumindest im Heimatland. Thomas Cook sagt übrigens auch, dass immer mehr Leute das Fliegen kritisch sehen würden wegen der Schäden für die Umwelt. Auch das belastet den Ausblick. Das alles lässt die Aktie um 18% heute abstürzen.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Er hält sich dort, wo er auch gestern etwa notierte, im Moment etwas über einem Dollar 12 bei den deutschen Staatsanleihen. Die sind heute wieder gefragt gewesen. Die Bundesbank hat die sogenannte Umlaufrendite noch mal einen Tick niedriger berechnet, und zwar mit minus 0,18%. Und die Unze Feingold zurzeit 4,43 Dollar billiger als gestern bei 1.293,97 US.
Konrad Busen war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Von 2006 bis 2014, also über Jahre, sollen sich BMW, Daimler und Volkswagen abgesprochen haben bei der Abgasreinigung. Die KT Kartellstrafe der EU, könnte es also in sich haben, vor allem für BMW, Daimler und Volkswagen dürften glimpflich davonkommen, aber eben nicht der Münchner Autobauer, der dafür bereits eine Rückstellung in Milliardenhöhe gebildet hat. Und so kam es, dass BMW seit langem mal wieder einen Quartalsverlust melden musste. Und auch die Aktie, die hat seit der letzten Hauptversammlung 25% an Wert verloren. Wenig Grund zum Jubeln also bei der heutigen Hauptversammlung. Michael Watzke berichtet aus München.
BMW-Aktionäre sind anspruchsvoll, geradezu verwöhnt von immer zu steigenden Gewinnen und Ausschüttungen. Als BMW-Chef Harald Krüger heute die neueste Dividende vorstellte,
die zweithöchste Dividende unserer Geschichte, 3,50 Euro je Stammaktie,
da gab es nicht etwa Applaus in der Münchner Olympiahalle, sondern ein leises Murren. Denn letztes Jahr waren es 4 Euro, aber da hatte BMW ja auch das beste Jahr aller Zeiten hinter sich und nicht
das zweitbeste Konzernergebnis unserer Geschichte. 9,8 Milliarden Euro. Die EBT-Marge im Konzern liegt oberhalb von 10%.
Nicht genug aus Sicht vieler Aktionärsvertreter. In München wollen und sollen sie halt immer Erster sein. Und deshalb sind auch bei BMW derzeit viele weder mit Umsatz, Ergebnis noch Cashflow zufrieden. Harald Krüger beschwor das Publikum geradezu.
BMW ist eine starke Familie. Wir haben schon oft bewiesen, Herausforderungen sind Chancen.
Die Chancen muss Krüger nutzen. Sein Vertrag läuft 2020 aus. Die Verlängerung ist noch keine Gmade Wiesen, wie man in Bayern sagt. Und die Herausforderungen sind groß. Die drohende EU-Kartellrechtsstrafe ist dabei nicht mal das größte Problem. Viel schwieriger ist, dass das von Krüger 2017 versprochene größte Modellfeuerwerk der BMW-Geschichte weitgehend verpufft ist. Der Absatz im Premium-Segment stagniert, der Rückstand auf Mercedes wird nicht kleiner und die Personalkosten bei BMW wachsen schneller als die Gewinne. Auch wenn Krüger es positiver darstellt und das Licht in den vielen schattigen Stellen der Bilanz sucht.
Wir gewinnen Marktanteile. In den USA sind wir die Nummer 1 im Premium-Segment. In China wachsen wir dynamischer als alle Premium-Hersteller.
Doch gerade China und die USA bereiten BMW Sorgen. Die gegenseitigen Strafzölle der beiden Weltmächte belasten das Unternehmen doppelt. Jedes Auto, das der Konzern im amerikanischen Spartanburg baut, muss beim Export nach China Strafzoll zahlen und jeder BMW aus chinesischer Fertigung in den USA. Fast wehmütig erinnert der Konzernchef an die Wurzeln des Unternehmens, die man in Zeiten der Globalisierung brauche.
Unsere sind hier in München, in Bayern, in Deutschland, dem Mutterland der Mobilität.
Hier entwickelt BMW auch den nächsten Schritt, den iNext, ein autonom fahrendes Elektroauto, das Tesla, Daimler und den asiatischen E-Auto-Herstellern den Rang ablaufen soll.
Schon 2021 können Sie den iNext kaufen. Ich nehme gerne Bestellungen persönlich entgegen.
Krüger braucht viele Bestellungen, denn bis 2021 fährt BMW bei den Stromern hinterher mit seinem alternden i3 und einem hastig dazwischen geschobenen Elektromini. Die Neuwagenflotte der Münchner stößt im Durchschnitt extrem hohe 128 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer aus. Bleibt es dabei, drohen BMW ab 2021 wegen neuer EU-Grenzwerte milliardenschwere Strafzahlungen.
Michael Watzke berichtete von der BMW-Hauptversammlung. Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In Berlin werden seit Anfang April Unterschriften gesammelt für ein Volksbegehren mit diesem Namen, das sich gegen die großen Immobilienkonzerne richtet, die es verstehen, durch aufwendige Modernisierungsmaßnahmen die Mieten nach oben zu treiben, trotz Mietpreisbremse. Auch Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, gehört zu den Enteignungszielen der Initiative. Und auf die Debatte hatte der Vonovia-Chef bereits reagiert. Es soll nicht mehr ganz so viel modernisiert werden und, so kündigt er heute im Vorfeld der Hauptversammlung an, ältere Mieter sollen eine lebenslange Wohngarantie bekommen. Wie das alles ankam, heute in Bochum bei der Hauptversammlung, berichtet Daniel Kur.
Die Stimmung ist aufgeheizt rund um die Hauptversammlung von Vonovia in Bochum. Mieter protestieren nicht nur vor der Halle, sondern auch drinnen als kritische Aktionäre. Sie beklagen unter anderem, dass Vonovia einigen Mietern Rechnungen über Betriebskosten, Nachzahlungen von bis zu 5.000 Euro geschickt hat. Hinzu kämen immer wieder massive Mieterhöhungen nach Modernisierungen, bis zu 40%, so die Mieter. Und immer sei die Frage, darf überhaupt erhöht werden? Denn während bei Modernisierungen der Vermieter mehr Geld verlangen kann, darf er das bei Reparaturen nicht. Vonovia-Mieterin Pia Runge aus Witten nervt das.
Die Fenster waren 35 Jahre alt. Es gab keine Ersatzteile mehr dafür. Das haben selbst die Arbeiter gesagt, wir können nichts mehr reparieren. Also ich sehe, dass das nicht Modernisierung ist, sondern dass das wirklich einfach Instandhaltung gewesen wäre.
Nach diversen Modernisierungen in der Wohnung erhöht sich die Miete von Pia Runge bald um fast 200 Euro. Umstände, die der Deutsche Mieterbund und sein Geschäftsführer Ulrich Ruppertz schon lange kritisieren.
Also zunächst muss man sagen, dass Vonovia Milliardengewinne in jedem Geschäftsjahr schreibt. Und diese Milliardengewinne kommen dadurch zustande, dass die Mieter relativ hohe Mieten zahlen müssen.
An diesem Punkt widerspricht auf der Hauptversammlung in Bochum heute Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch.
Unsere Mietpreise orientieren sich an den Mietpreisregeln oder an den ortsüblichen Vergleichsmieten. Wir erkennen also die Mietspiegel an, auch bei der Neuvermietung. Treibt Vonovia die Preise nicht in die Höhe. Wir halten uns an die Mietpreisbremse und wir wissen auch, wie man sie ausrechnet.
In seiner Rede vor den Aktionären schlägt Buch aber auch bewusst selbstkritische Töne an.
Wir haben im letzten Jahr vieles richtig gemacht, aber natürlich nicht alles. Zuletzt wurden wir öffentlich sehr massiv für unsere Nebenkosten kritisiert. Eines sage ich hier in ganz großer Deutlichkeit. Jede falsche oder missverständliche Nebenkostenabrechnung ist eine zu viel.
Vonovia wolle sich in Zukunft mit den Mietern zusammensetzen und solche Probleme konkret besprechen. Und auch um ältere Mieter wolle man sich verstärkt kümmern. Im Vorfeld der Hauptversammlung stand der Vorwurf im Raum, Vonovia würde die Senioren gezielt aus attraktiven Wohnungen verdrängen, um sie zu modernisieren und dann teurer zu machen. Jetzt sagt Vonovia aber, alle Mieter über 70 bekommen ein lebenslanges Bleiberecht. Über die Höhe der Miete sagt das allerdings noch nichts aus. Mieterin Pia Runge aus Witten kämpft dafür, dass die älteren Mieter in ihrem Haus Mieterhöhungen von Vonovia nicht zahlen müssen und dass sie ab jetzt ihr bestehendes lebenslanges Bleiberecht so gut wie möglich ausschöpfen können.
Glauben Sie mir, ich pflege die, bis die 100 sind.
Eine Vonovia-Mieterin im Beitrag von Daniel Kur. Die EU-Kommission hatte eine Milliardenstrafe gegen 5 Großbanken verhängt. Worum es geht, dazu mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Hintergrund seien unerlaubte Kartellabsprachen. JP Morgan, Barclays, die Royal Bank of Scotland, Citigroup und die Mitsubishi Financial Group müssten deswegen insgesamt gut 1 Milliarde Euro zahlen, teilte die Kommission mit. Währungshändler hätten für die Banken sensible Informationen und Handelsabsichten ausgetauscht. Dabei ging es um Umtauschgeschäfte, unter anderem in Euro, US-Dollar und Schweizer Franken. Die Zahl der Behandlungsfehler in Krankenhäusern und Arztpraxen hat sich im vergangenen Jahr leicht erhöht. Der medizinische Dienst der Krankenkassen teilte mit, nach Patientenbeschwerden seien mehr als 14.000 Gutachten erstellt worden. Dabei wurden knapp 3.500 Fehler aufgedeckt, die Patienten geschädigt hätten. In gut 100 Fällen führte der Fehler zum Tod. Stefan Gronemeyer vom MDK fordert eine Meldepflicht und verweist auf Erfahrungen aus Großbritannien.
Dort gilt es als ein Zeichen hoher Sicherheitskultur, wenn eine Einrichtung viel meldet und nicht etwa, wie man vielleicht hier denken könnte, ist jemand, bei dem jetzt besonders viel schief läuft und deshalb wird dafür gemeldet. Also davon müssen wir uns verabschieden von so einer Sichtweise, sondern viel melden heißt hohe Sicherheitskultur.
Gronemeyer sprach von einer hohen Dunkelziffer. Studien zufolge kämen auf jeden festgestellten Behandlungsfehler etwa 30 unentdeckte Fälle. Der belgische Luftraum ist wegen eines unangekündigten Streiks am Vormittag für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der Streik hatte Agenturberichten zufolge Auswirkungen auf alle Flüge, die Belgien ansteuern oder verlassen. Noch den ganzen Tag lang seien Verspätungen und Flugausfälle möglich.
Sina Fröndrich, vielen Dank. Huawei, der chinesische Telekom-Ausrüster, war heute auch Thema in Bonn bei der Bundesnetzagentur, die Bilanz zog und einen Ausblick gab für die Bereiche, für die sie als Bundesbehörde zuständig ist, eben auch für den Wettbewerb der Telekom-Netzbetreiber. Zunächst aber ging es um die Energiewende, den Umbau der deutschen Energieversorgung, der noch viel schneller vorangehen könnte, so die Bundesnetzagentur, mit einem verstärkten Ausbau des Stromnetzes. Aus Bonn berichtet Jochen Hilgers.
Beim Ausbau des Stromnetzes gab es 2018 deutliche Fortschritte bei den Genehmigungsverfahren. Aber so der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Hohmann, es geht nicht schnell genug. Hohmanns Behörde prüft daher zurzeit den Plan der Netzbetreiber, einen vierten Korridor, also eine vierte Stromtrasse zu bauen. Und zwar von Schleswig-Holstein über Wilhelmshaven durch Nordrhein-Westfalen bis Baden-Württemberg. So soll die erneuerbare Energie, die im Norden produziert wird, in den Süden kommen. Dort sitzen die Unternehmen, die die Energie brauchen.
Wenn ich sage, bei den Planungsverfahren kommen wir einigermaßen gut voran, dann muss man gleichwohl feststellen, dass der Netzausbau gleichwohl nicht so schnell vorankommt, wie dies nötig wäre.
Hohmann bilanzierte auch weitere Themen. Die Beschwerden in den Bereichen Telekommunikation und Post seien weiter auf sehr hohem Niveau.
Ein großer Brocken ist nach wie vor die unerlaubte Telefonwerbung. Die Beschwerden dazu haben erneut zugenommen. 2017 waren es 57.000, dieses Jahr mit 62.000 ein neuer Höchststand. Deswegen haben wir hier auch ein besonderes Augenmerk gelegt auf die Verfolgung dieser Art von Taten und haben insbesondere diejenigen uns vorgenommen, die besonders intensiv aktiv gewesen sind.
Wegen unerlaubter Telefonwerbung sei mehr als 1 Million Euro an Bußgeldern verhängt worden. Über die Post hätten sich mehr als 12.000 Menschen beschwert, doppelt so viele wie 2017. Trotzdem darf die Post im Sommer das Porto erhöhen, muss aber 5.000 neue Briefträger einstellen, um die Qualität der Zustellung zu erhöhen. Bei der Versteigerung der 5G-Frequenzen gebe es noch keine Neuigkeiten, sagte Hohmann. Natürlich werde der Sicherheitsaspekt bei der Vergabe eine Rolle spielen. Manche Sicherheitsexperten fordern, nach amerikanischem Vorbild, den chinesischen Konzern Huawei vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland komplett auszuschließen.
Ich sehe, um die heutigen Meldungen aufzunehmen, auch keinen Anlass, jetzt nach dem Vorbild der US-Regierung den Notstand auszurufen in der Telekommunikation. Ich glaube, das sehe ich überhaupt nicht als notwendig im Moment. Wir werden Anforderungen definieren, zusammen mit dem BSI, zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten.
Der Bundesnetzagenturchef im Beitrag von Jochen Hilgers. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es unter anderem um die Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche geht, auf die sich die Koalition geeinigt hat. Dadurch sollen sich die Arbeitsbedingungen der Paketboten verbessern.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält den Beschluss für übereilt und nicht ausreichend durchdacht. Dass die Erfahrungen mit der 2002 eingeführten Nachunternehmerhaftung am Bau alles andere als überzeugend sind, scheint nicht zu interessieren. Dabei zählt hierzu nicht nur ein Anwachsen von Bürokratie in den Betrieben, unbequeme Haftungsregeln und hohe Arbeitskosten erweisen sich zudem als Förderprogramm für Scheinselbstständigkeit. Auch das wird man wohl bald in der Paketbranche besichtigen können. Die Neue Osnabrücker Zeitung dagegen begrüßt die Vereinbarung. Endlich haben die Koalitionäre in Berlin sich dazu durchgerungen, etwas gegen die Wildwest-Methoden in der Paketbranche zu tun. Razzien des Zolls haben haarsträubende Zustände bei manchen Subunternehmen ans Licht gebracht. Die Paketdienste argumentieren, sie könnten kaum all ihre Subunternehmer kontrollieren. Vielleicht fragen Sie mal bei der Baubranche nach. Nur mit dem Finger auf die Paketdienste zu zeigen, wäre aber zu einfach. Auch wir Verbraucher müssen uns fragen, was wir zu den Missständen beitragen. Ein weiteres Thema sind Gesundheitsminister Spahns Pläne, die Krankenkassen zur Übernahme der Kosten für Gesundheits-Apps zu verpflichten. Spahn fördert damit die Digitalisierung der Medizin und schafft Raum für Innovationen, meint die Süddeutsche Zeitung. Das ist überfällig. Doch zugleich darf man seine Initiative als ein gewaltiges Konjunkturpaket für Start-ups verstehen. Die App vom Arzt ist das, worauf eine ganze Branche sehnsüchtig gewartet hat. Umso wichtiger wird es deshalb werden, die Voraussetzungen, die eine medizinische App erfüllen muss, genau zu definieren und zu kontrollieren. Werden die Hürden hier zu niedrig gesetzt, werden Patienten unfreiwillig zu Probanden für die Echtzeittests von Softwareentwicklern. Die Berliner Morgenpost gibt zu bedenken, gerade im sensiblen Bereich des Arzt-Patienten-Verhältnisses spielt der menschliche Faktor eine größere Rolle als zum Beispiel bei der genauso schleppenden Digitalisierung der Bürgerämter. Gesundheitsminister Spahn versucht es nun mit erhöhtem Druck und neuen Lockmitteln. Sein Forschervorstoß dürfte eher polarisieren als befrieden. Kluge Entwicklungen wie die digitale Patientenakte werden dadurch nicht schneller kommen.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Und mehr aus der Wirtschaftsredaktion gibt es dann wieder ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.